Stell dir vor, Jesus kommt zu Besuch bei dir. Heute Nachmittag. Unangekündigt. Wie würdest du dich verhalten? Was würdest du machen? Was würdest du sagen? Im Neuen Testament ist auch eine so eine Begebenheit berichtet. Da kommt Jesus zu zwei Frauen nach Hause. Sie verhalten sich beide unterschiedlich. Ich lese uns den Predigttext vor und ich lese aus der überarbeiteten Elberfelder Übersetzung Lukas 10, Verse 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Eine gewisse Frau aber mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr nun, dass sie mir helfen soll. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist Not. Denn Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Soweit der Predigttext. Ich werde den Text versweise durchgehen und am Ende zusammenfassen, was wir aus diesem Bibeltext lernen können, vielleicht lernen sollen. Überhaupt werde ich heute viel Verse aus der Bibel lesen. Und das ist das Beste an der Predigt. Denn das sind dann nicht meine Worte, sondern das sind Gottes Worte. Vers 38. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Eine gewisse Frau aber mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Als sie weiterzogen, das waren Jesus und seine Jünger. Jesus mit den 12 Aposteln. Und interessant, es heißt dann, als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Nur er? Was ist denn mit den anderen? Sind die nicht mit hineingegangen in das Dorf? Aus dem Bibeltext wird das nicht deutlich, wir wissen es nicht. So wie Martha dann mit Dienen beschäftigt ist und viel zu tun hat, würde ich mal fast vermuten, die Jünger waren auch mitgegangen. Aber das Entscheidende ist, dass Jesus in das Dorf kam. Das Dorf, welches Dorf ist das? Wir wissen aus Johannes Kapitel 11, dass das Bethanien ist. Maria und Martha wohnen in Bethanien, zusammen mit ihrem Bruder Lazarus. Das ist der, der an einer Krankheit stirbt und den Jesus zurückholt aus dem Tod, den Jesus wieder auferweckt. Bethanien, das liegt etwas mehr als 3 Kilometer östlich von Jerusalem, auf der Rückseite vom Ölberg. Gleich östlich, gleich rechts, sag ich mal, wenn man auf die Landkarte guckt, von Jerusalem liegt ja der Ölberg. Und wenn man nach Jerusalem pilgert, von Jericho kommend, nach Jerusalem pilgert, dann kommt man auf der Rückseite an Bethanien noch vorbei. Und dort in Bethanien, das ist der letzte Ort, die letzte Raststätte, bevor man Jerusalem erreicht, auf dem Pilgerweg von Jericho kommend. Und es ist doch interessant, direkt vor dieser Begebenheit in der Bibel ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter berichtet. Und wer es kennt, der weiß es, da geht es genau um einen Weg von nicht Jericho nach Jerusalem, sondern von Jerusalem nach Jericho, hinab, runter. Jerusalem liegt auf einem Berg hinunter und da fällt einer unter die Räuber. Zwei gehen vorbei und ausgerechnet ein Samariter, der nicht viel galt unter den Juden, erbarmt sich und hilft dem, der dort niedergeschlagen wurde. Genau diese Erzählung geht dem voran, was wir jetzt haben. Die spielte sozusagen auf dem gleichen Weg. Und jetzt kommt Jesus nach Bethanien zu Martha in ihr Haus. Martha, der Name, das heißt Herrin. Vielleicht ist dieser Name auch Programm. Es ist dort nie von einem Mann die Rede. Wir wissen nicht, ob Martha Witwe war oder ob sie vielleicht generell unverheiratet geblieben ist. Martha ist offensichtlich die Herrin in diesem Haus. Sie nimmt Jesus auf, heißt es, in ihr Haus. In Matthäus 26, da lesen wir eine andere Begebenheit in Bethanien. Also in Bethanien war viel los. Jesus war oft da und es passieren dort einige Dinge. Von der Auferweckung des Lazarus habe ich schon berichtet und auch die Salbung Jesu durch eine Frau passiert dort. Matthäus 26, Vers 6, als aber Jesus in Bethanien war, im Haus Simons, des Aussätzigen, kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Als aber Jesus in Bethanien war. Diese Salbung passierte also in Bethanien. Und wir hören, wenn wir das weiterlesen würden, diesen Abschnitt mit der Salbung, dass die Jünger unwillig darüber werden. Denn das war kostbares Salböl und man hätte das doch verkaufen können und den Armen geben können. Hier heißt es in Matthäus 26, das war in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen. In Johannes 12 wird das auch berichtet. Und in Johannes 12 heißt es, Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus der Gestorbene war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagt aber Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer der von seinen Jüngern, der im Begriff stand, ihn zu überliefern, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, erlaube ihr, es auf den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt zu haben, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Also hier sehen wir diese Salbung, das ist in Bethanien, und hier sehen wir, dass Martha dort diente und Maria es war, die Jesus salbte. In der Matthäus-Erzählung wird das Öl übers Haupt ausgegossen. Ebenso in Lukas 7 gucken wir uns nochmal an, ab Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt war, eine Sünderin, erfuhr, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch liege und brachte ein Alabasterfläschchen mit Salböl. Und hinten zu seinen Füßen stehend und weinend fing sie an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, irgendwie alles die gleichen Begebenheiten und doch alle ein bisschen unterschiedlich. Mal werden die Füße gesalbt, mal das Haupt. Nun, vielleicht war es einfach beides und ein Evangelist berichtet das eine, der andere das andere. Aber interessant, Johannes berichtet, es war in Bethanien und Martha diente und Maria salbte. Lukas berichtet, eine Sünderin kam und salbte und nennt den Namen nicht. Der Name von dem Pharisäer dort in Lukas wird auch noch genannt, der heißt Simon, also genau wie Simon auch in Matthäus, Simon der Aussätzige. Hier in Lukas ist es Simon der Pharisäer. Sehr viel durcheinander scheint uns. Sind das nun Widersprüche? Waren das alles verschiedene Begebenheiten? Nun, das ist unwahrscheinlich, weil immer beschweren sich die Jünger darüber, dass das Öl doch nicht hätte vergeudet werden sollen. Und Jesus sagt, sie hat es zu meinem Begräbnis getan. Ich glaube, es sind dieselben Begebenheiten, sie sind unterschiedlich berichtet. Und ich glaube, es ist ganz bewusst verschleiert worden, wie es im Einzelnen wirklich abgelaufen ist. Warum könnte jemand ein Interesse daran haben, das zu verschleiern? Nun, ich glaube, das ist natürlich Spekulation, aber ich glaube, es dient zum Schutz der Familie. In Johannes ist davon die Rede, das war in Bethanien. Maria und Martha waren da. Woanders hieß es Simon der Pharisäer. In Lukas heißt es Simon der Aussätzige. Ein Pharisäer, der aussätzig ist? Nun, mit Aussätzigen darf man eigentlich keinen Kontakt haben. War er mal aussätzig? Ist er wieder gesund? In Johannes heißt es, Maria und Martha dienten. Judas beschwert sich und dann steht, das steht nicht in allen Textüberlieferungen, aber in manchen, da steht Judas, Simons Sohn, der Iskariot. War dieser Simon vielleicht der Vater von Judas? War Simon vielleicht sogar der Mann oder der Vater auch von Maria, Martha und Lazarus? Oder war es vielleicht nur der Nachbar? Und Maria und Martha dienten deswegen, weil Simon keinen mehr hatte. Nun, wir wissen es nicht. Der Text lässt das offen. Aber offensichtlich kannten Judas und Maria sich näher. Man muss sich mal überlegen, Judas vor der Maria beschwert er sich. Er macht ihr im Prinzip einen Vorwurf. Das hätte doch nicht verschwendet werden sollen. Maria, was machst du? Ich glaube, das deutet darauf hin, dass sie sich eigentlich näher kennen auch. Vielleicht waren sie verwandt, vielleicht waren es Nachbarn. Wir wissen es nicht genau. Aber ich habe den Eindruck, die Bibelschreiber haben hier bewusst ein bisschen verschleiert, vielleicht um die Familie zu schützen. Simon zu schützen, der Pharisäer ist, der aussätzig war. Vielleicht auch die Familie zu schützen, weil Judas es ja war, der Jesus überliefert hat. Wir kommen zu Vers 39, wir müssen das offen lassen. Wir können hier viel spekulieren, aber das bringt auch nichts. Vers 39. Und dieser hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Maria, das ist ein sehr häufiger Name zur Zeit Jesu. Und wir sehen das daran, dass allein im Neuen Testament 6 verschiedene Frauen Maria heißen. Maria, hebräisch Miriam. Wir haben heute auch eine Miriam da. Ne? Miriam. Wer hieß noch so? Moses Schwester. Moses Schwester hieß auch Miriam. Und die Gelehrten vermuten, dass Miriam, der Name im Hebräischen, aus dem Ägyptischen kommt, von Marie. Und das heißt Geliebte. Miriam ist ja groß geworden in Ägypten. Mose ebenso. Das war in der Knechtschaft, in der Sklavenschaft in Ägypten. Und Mose hat dann später das Volk Israel herausgeführt. Miriam, Maria, die Geliebte. Ein beliebter Name offensichtlich zur Zeit Jesu. Und Maria setzt sich auch zu den Füßen Jesu. Auch, hier lesen wir auch. Na, das deutet doch schon darauf hin, da müssen noch mehr sich zu Jesu Füßen gesetzt haben. Und ich denke, deswegen können wir davon ausgehen, dass die Jünger eben dabei waren, dass sie mitgekommen sind. Sie haben sich zu Füßen Jesu gesetzt und das war üblich und es war auch eine übliche Redewendung. In Apostelgeschichte 22, in Vers 3, da heißt es, da spricht Paulus, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt, also in Jerusalem, zu den Füßen Gamaliels. Unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott, der ich diesen Weg, also den christlichen Glauben, verfolgt habe bis zum Tode, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte. Jesus verteidigt sich dort, weil er festgenommen wurde von der jüdischen Obrigkeit. Und Paulus sagt, er ist zu den Füßen Gamaliels auferzogen worden, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes. Zu den Füßen Gamaliels. Gamaliels war ein sehr berühmter Rabbi. Also Paulus hat eine sehr gute theologische Ausbildung bekommen. Zu den Füßen Gamaliels. Das war eine übliche Redewendung. Rabbis hatten Schüler, Jünger. Heute würden wir Schüler sagen. Früher sagte man Jünger. Rabbis hatten Jünger, also Bibellehrer hatten Schüler. Und zu ihren Füßen zu sitzen heißt, ich bin Schüler von diesem Rabbi. Und jetzt heißt es hier Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte. Maria fühlte sich als Schülerin von Jesus. Sie wollte sich auch von Jesus unterrichten lassen. Nun, das war damals eigentlich unerhört, weil jüdische Rabbis hatten keine Schülerinnen. Das gab es nicht. Das waren eigentlich nur Männer. Das war eine reine Männerangelegenheit. In der Bibel unterwiesen werden, die Bibel studieren. Bei Jesus war das anders. Aber Maria war auch nicht die Erste. In Lukas 8, Verse 1 bis 3, da heißt es, und es geschah danach, dass er nacheinander Stadt und Dorf durchzog, also Jesus, indem er predigte und das Reich Gottes verkündigte. Und die 12 waren bei ihm und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalene, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes. Und Susanna und viele andere Frauen, die ihm mit ihrer Habe dienten. Da sind also viele Frauen mit Jesus durchs Land gezogen. Das war revolutionär. Das gab es bei den jüdischen Rabbis nicht. Jesus ist mit Frauen und Männern durchs Land gezogen und die Frauen, von denen hat Jesus sich aushalten lassen. Sie haben ihm mit ihrer Habe gedient. Das waren wohlhabende Frauen auch. Also Maria kennt das. Maria in Bethanien, dass da Frauen dabei sind, dass Frauen mit rumreisen. Und sie setzt sich auch jetzt zu Jesus und will hören. Jesus hören. Nun, sie macht eigentlich genau das Richtige. Wir hatten vorhin den Bibeltext von der Verklärung Jesu gelesen. Was sagt da die Stimme aus dem Himmel? Dies ist mein geliebter Sohn, ihn sollt ihr hören. Vers 40. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr nun, dass sie mir helfen soll. Im Münchner Neuen Testament, das sehr grundtextnah, also am Griechischen orientiert übersetzt, heißt das so, Martha aber war überbeschäftigt mit viel Dienst. Überbeschäftigt. In der Fußnote zur Elberfelder Bibel heißt es, man kann auch übersetzen, Martha wurde abgezogen durch vieles. War das ihr Perfektionismus? Hat sie mehr getan, als nötig ist? Überbeschäftigt? Abgezogen durch vieles? Und nun stellt sie sich zu Jesus, statt sich zu seinen Füßen zu setzen, und sie macht Jesus Vorwürfe. Nicht Maria. Sie macht die Vorwürfe Jesus. Nun, Maria, die hatte schon geholfen. Martha selber sagt ja, sage ihr nun, meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen, allein gelassen hat. Anfangs hat sie mitgeholfen und dann hat sie allein gelassen. Martha musste weiter dienen und Maria hat sich dann zu Jesus gesetzt. Warum spricht Martha nicht direkt Maria an? Warum schwärzt sie Maria sozusagen mal Jesus an? Will, dass Jesus Autorität ausübt und Maria zurechtweist. Ich glaube, das ist ein menschliches Verhalten und wie oft machen wir das auch? Wie oft beten wir, ach Herr, ändere doch so und so, anstatt zu fragen, ob wir uns vielleicht ändern sollten. Jesus ist da anders und Jesus will auch anderes. In der Bergpredigt hören wir von Jesus, dass Versöhnung immer zu geschehen hat, bevor man zu Gott kommt. Wenn du deine Gabe zum Altar bringen willst und dein Bruder hat etwas gegen dich, dann geh hin zuerst und versöhne dich mit ihm. Versöhnung muss immer erst erfolgen mit den Menschen, bevor wir zu Gott kommen können. So wie Martin das gesagt hat, es ist ein dunkler Fleck, wenn wir unversöhnt mit jemandem leben, dann sollten wir nicht zu Gott kommen. Natürlich können wir auch zu Gott kommen, aber wir sollten das doch vorher bereinigen. Auch im Vater unser heißt es doch, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir, und wörtlich übersetzt heißt es, unseren Schuldigern vergeben haben, bereits vergeben haben. Dann vergibt auch Gott. Schade, dass Martha so zu Jesus kommt und Vorwürfe macht. Herr, kümmert es dich nicht? Vers 41, wie reagiert Jesus? Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist Not. Jesus spricht Martha an mit doppeltem Namen. Martha, Martha. Heute machen wir das ja auch oft noch. Beim Schimpfen. Martha, Martha. Oder bei Enttäuschung. Martha, Martha. In der Bibel kommt diese doppelte Anrede öfter vor. Das heißt einfach nur, jetzt kommt etwas Ernstes. Das heißt nicht unbedingt, dass es geschimpft wird nun. Gott spricht Samuel, als er den Samuel beruft, als kleinen Jungen noch in den Prophetendienst beruft. Da hört Samuel nicht. Er kennt die Stimme Gottes nicht. Er weiß sie nicht zu unterscheiden. Und Gott spricht auch ihn doppelt an. Samuel, Samuel. Das sogar zweimal. Jetzt kommt etwas Ernstes. Martha, jetzt kommt etwas Ernstes. Jesus hat dir etwas Ernstes zu sagen. Besorgt und beunruhigt bist du, sagt Jesus. Jesus schaut in das Herz der Menschen. Jesus schaut in das Herz von Martha. Dort sind Sorgen und Unruhe. Und Sorgen und Unruhe sind nie gut. Sind auch keine gute Basis für einen freudigen Dienst. Jesus selber hat doch gesagt in Matthäus 6, Zusammenhang mit der Bergpredigt, Matthäus 6, Verse 31 bis 34. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach all diesem trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Jesus warnt vor Sorgen und er sieht diese Sorgen auch bei Martha. Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Eins aber ist Not. Johann Albrecht Bengel, ein pietistischer Theologe, manche kennen vielleicht einiges von ihm im 18. Jahrhundert, der hat das so ausgelegt, Martha bringt viele Sachen auf den Tisch und eine Sache hätte doch gereicht zum Essen. Auch eine interessante Auslegung, dann wäre sie schneller fertig gewesen. Die meisten Bibelausleger deuten das aber eher anders und sagen, eins ist Not, nämlich auf Jesus hören. Vers 42. Da sagt Jesus, denn Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Ich lese uns dazu aus Johannes 6, die Verse 33 bis 35. Denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Das ist die wahre Speise, die auf den Tisch muss. Jesus, das ist das gute Teil. Matthäus 4, Vers 4. Da sagt Jesus, er antwortete und sprach, es steht geschrieben, also schon im Alten Testament, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und nochmal Johannes 6, Vers 27 bis 29, da sagt Jesus, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott versiegelt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Hören und glauben, das tut Not. Und das bringt das ewige Leben. Das ist das, wie Jesus zu Martha sagt, das gute Teil, das nicht von ihr genommen wird. Das ewige Leben, das bleibt und hat ewigen Bestand. Johannes 5, Vers 24, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, wörtlich, dies wahrlich übrigens heißt immer Amen, da steht eigentlich Amen. Amen, Amen, ich sage euch, wieder diese Doppelung, jetzt kommt etwas Wichtiges, etwas Ernstes. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Wer das gehört, der hat das ewige Leben. Wer Jesu Stimme hört und glaubt, der hat schon das ewige Leben. Der kann nicht mehr sterben. An anderer Stelle heißt es, auch wenn er stirbt, hat er Leben. Das ewige Leben fängt schon mit dem zum Glauben kommen in diesem Leben an. Und man kann nicht mehr sterben, man hat ewiges Leben. Das ist das gute Teil, was Jesus hier zu Martha sagt, das nicht von ihr genommen werden wird, von der Maria. In Lukas 21, Vers 33, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Also Jesu Worte zu haben, hat ewigen Bestand. Das ist das, was Not tut. Das ist das gute Teil. Die Berichterstattung von Lukas hört hier jetzt auf. Aber wie ist es wohl weitergegangen? Wie hat Martha reagiert auf diese Ansprache durch Jesus? Wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir, eingeschnappt, beleidigt, war sie wohl nicht. Später, als Lazarus auferweckt wird, ist sie die Erste, die auf Jesus zurennt. Ich möchte zusammenfassen. Martha also ist überbeschäftigt mit Sorgen und Unruhe. Und ich glaube, das ist auch die Problematik von uns Christen heute ganz oft. Ablenkung. So viele Dinge aus allen Richtungen strömen auf uns ein, die an sich oft völlig harmlos ja sind. Aber uns wird so viel geboten in dieser Welt, durch die Medien, durch Freizeitbeschäftigung, dass wir oft von der einen wichtigen Sache abgelenkt werden. Marthas Fehler war nicht ihr Dienen grundsätzlich, sondern dass sie jetzt diente und überbeschäftigt diente. Sie hatte nicht den Augenblick erkannt, wo Gott, wo Jesus ihr dienen wollte. Und das Gleichnis vom barmherzigen Samariter steht bestimmt nicht grundlos direkt vor dieser Begebenheit. Jesus macht also deutlich, dienen an sich ist nicht verkehrt. Dort beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter geht es ja gerade darum, Dienst am Nächsten. Beobachten, hat einer Not, dann diene ich, dann helfe ich. Aber hier jetzt geht es darum, Gott will doch uns dienen. Wir sollten immer also auf den Augenblick achten. Auch das heißt Carpe Diem. Frage dich, was ist jetzt dran? Das Dienen, was eben noch richtig war beim barmherzigen Samariter, hat jetzt zurückzutreten. Ein englischer Theologe im 19. Jahrhundert, William Kelly, der hat gesagt, der Schlüssel zu allem ist Gnade. Wenn Gnade in dieser Welt wirkt, dann ist es nicht das, was nur einem vorübergehenden Augenblick dient, so sagt er, sondern das, was ewigen Segen bringt. So frage dich immer, sagt Kelly, wie will die Gnade wirken? Im Mittelalter gab es immer so ein Hin und Her, das war immer so ein Konflikt sozusagen oder ein inneres Hin- und Hergerissensein zwischen, es wurde genannt, Vita Contemplativa und Vita Activa. Also das beschauliche Leben, kontemplativ, sich mit dem Wort beschäftigen, sich mit dem Gottesdienst beschäftigen und das aktive Leben, dienen, den Garten zu bebauen, das Land zu bebauen. In den Klöstern ist das immer noch das Thema. Das eine gute Ausgewogenheit zwischen Vita Contemplativa und Vita Activa. Ich glaube, hier muss man das gar nicht als den Gegensatz sehen. Denn auch das Zuhören, was Maria macht, ist doch Dienst, ist doch Arbeit. Machen wir uns das doch mal bewusst. Dienstanweisungen zu bekommen, gehört mit zur Arbeit. Wird ja auch mitbezahlt. Um die richtige Arbeit und die Arbeit richtig zu machen, muss man erst mal genau hinhören. Und das hat Maria gemacht. Und das hätte Jesus sich auch von Martha gewünscht. Ich komme zum Ende und zum Abschluss lese ich uns Jakobus aus dem Jakobusbrief. Kapitel 1, da lese ich die Verse 22 und 25. Jakobus ermahnte in seinem Brief, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und Vers 25, wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit, nahe hineinschaut und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Aus dem Hören soll ein Tun folgen. Aber erst müssen wir hören, was überhaupt zu tun ist. Wenn du jetzt und in der nächsten Woche deinen Beschäftigungen und Ablenkungen nachgehst, dann denke vielleicht hin und wieder an ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat, wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Amen.